mit Psalm 73, Vers 16 bis 20. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Für wahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Herr, wir danken dir, dass das Wort Gottes uns nicht schont, uns nicht eine Glücksbärchenwelt vor Augen malt oder ein Fantasie-Disneyland-Schloss, in dem wir leben, sondern dass es uns ganz klar sagt, da gibt es Feinde, da gibt es Kräfte, da gibt es Widersacher, die uns entgegenstehen, die den Absichten Gottes entgegenstehen. Und Herr, wir wollen alle Angst ablegen und wollen das Wort nehmen, wie es ist, und wollen das ernst nehmen. Und Herr, wir danken dir, dass du uns in alle Wahrheit führst, auch in die Wahrheit über den Teufel, über die Dämonen und seine Kräfte und seine Wirkungen. Und Herr, wir übergeben uns einfach in deine Hand. Wir bitten dich, dass du uns durch den Offenbarungsdienst des Heiligen Geistes lehrst und führst. Herr, ich danke dir, dass du uns nicht den Teufel verschweigst, aber dass du den Teufel auch nicht übermächtig darstellst. So, Herr, schenk uns ein Bild von einem biblischen Teufel, dass wir ihn verstehen. Denn dein Wort sagt, die Absichten des Feindes sind uns nicht unbekannt. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Das wäre gut. Aber ich kann auch, oder? Es gibt in der Ansicht über den Teufel zwei Extreme. Und damit möchte ich mal starten. Es gibt ja diese zwei berühmten Seiten, wo man vom Pferd fallen kann. Und das ist in vielen Bereichen so und auch in diesem Bereich. Es ist ganz wichtig, dass wir eine ausgewogene Sicht auf den Teufel und die Dämonen haben. Alles andere hat fatale Folgen in unserem Umgang mit ihnen, und deshalb wollen wir uns das heute aus dem Wort Gottes, danke Schatz, wollen wir uns das aus dem Wort Gottes ganz genau anschauen. Das erste Extrem ist, dass wir den Teufel teilweise oder sogar ganz vollständig ignorieren. Wir tun einfach so, als ob es den gar nicht gäbe. Und das ist irgendwie, also ich verstehe das Herz dahinter, dieses, ach, ich will einfach meine Ruhe haben, ich will meinen Frieden haben, und das bringt natürlich einige Vorteile mit sich, einfach nicht über den Feind nachzudenken. Und wir regen uns drüber auf, wenn es da Christen gibt, die da ständig dieses bedrohliche Bild vom Teufel haben, und deswegen schalten wir das lieber ganz aus und wir sagen mit unseren frommen Begründungen, ja, wir wollen uns nur auf Jesus konzentrieren. Diesen Grad von Frömmigkeit und Heiligkeit hat Jesus nicht erreicht. Und haben auch die Apostel nicht erreicht. Und ich verrate euch was, auch wir werden diesen Grad nicht erreichen. Dass der Teufel für uns keine Rolle mehr spielt, ist erst, wenn unsere Pumpe aufhört zu schlagen und wir bei Jesus selber sind, oder wenn Jesus wiederkommt und er an den Feuersee geschmissen wird. Das ist nämlich eine große Lüge über den Teufel, dass er in der Hölle ist. Es stimmt nicht. Er wird noch in den Feuersee geworfen. Er ist nicht in der Hölle. So tun wir gut daran, den Feind ernst zu nehmen. Stellt euch mal vor, ihr seid im Krieg und der Herr schickt euch, euer König oder Angela Merkel schickt uns auf einen, wird sie wahrscheinlich nicht mehr machen in ihren letzten 4 Jahren, aber wir werden in einen Kampf geschickt, in ein Schlachtfeld, und das Dümmste, was wir machen könnten, ist, ach, der Feind, der ist mir sowas von egal, ich bin zwar hier im Kampf und ich bin hier im Krieg, aber der kann mir eh nichts anhaben, Und ich spaziere so lustig, wie ich bin, und freue mich meines Lebens und singe, oh großer, wunderbarer Gott. Und ich spaziere übers Schlachtfeld und bumm, bin ich abgeschossen. Wir sollten auf den Feind Acht geben. Wir müssen mit seinem Handeln rechnen. Sonst sind wir unfähig, vom Herrn als die Soldaten Christi gebraucht zu werden. Es ist wichtig, dass wir anfangen, oder dass wir nicht anfangen, ich denke, das machen wir schon, aber dass wir darauf Acht geben, dass der Teufel in unserer Lehre aus dem Wort Gottes nicht ignoriert wird. Und dass wir ihm nicht einfach weglassen, weil es uns unbequem ist oder weil es den Leuten nicht gefällt, weil dann weniger Besucher in den Gottesdienst kommen, sondern wir brauchen ein Bild von unserem Feind. Und wir dürfen ihn auch nicht ignorieren in dem, was er tut in unserem täglichen Leben, in dem, was er tut in unserer Gemeinde. Auch wenn das vielleicht dich erschrecken mag, aber ich denke, der Teufel ist am Werk in unserer Gemeinde. Der Teufel ist am Werk in einem jeden von unserem Leben. Es sind Dämonen aktiv, die verschiedene Ziele haben, die verschiedene Absichten haben. Das sind intelligente Wesen, die einen Auftrag haben. Und es wäre blauäugig und einfach schlichtweg dumm und verkehrt zu sagen, das interessiert mich nicht. Die unsichtbare Welt ist realer als die sichtbare. Einmal war der Elia mit seinem, war das der Elia oder Elisa, ich weiß nicht mehr, mit seinem Gehasi, seinem Diener da. Und der Gehasi guckt eines Morgens aus der Hütte und sieht überall eine feindliche Streitmacht. Und sagt, Meister, wir sind verloren, wir sind eingekesselt, wir werden vernichtet werden. Und dann sagt der Elisa zu ihm, Herr, öffne ihm die Augen. Und auf einmal sieht er eine riesige, feurige Streitmacht von göttlichen Himmelswesen, die auf ihrer Seite stehen. Und er sagt zu ihm, siehst du, es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer Seite. Wir brauchen ein Gespür dafür, wir brauchen ein Wissen dafür, was sich in der unsichtbaren Welt abspielt. Dass der Teufel uns zwar nicht körperlich begegnet, also oder dass die Dämonen uns nicht körperlich begegnen, aber dass sie doch zu uns reden, dass sie uns Gefühle geben möchten, dass sie uns Gedanken geben möchten, dass sie uns ihr schmutziges Zeug andrehen wollen. Und da ist es so wichtig, wachsam zu sein. 1. Petrus 5, Vers 8, seid wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber dazu später mehr. Das ist das eine Extrem, dass wir sagen, ach, das interessiert mich nicht, oder den gibt's ja gar nicht. Also der cleverste Trick, den der Feind hat, ist zu sagen, mich gibt's gar nicht. Das, was Spione im Feindesland tun, ist, sie tun so, als wäre sie gar keine Spione. Ich bin einer von euch. Ja, oder wie das Kripal, der wechselt dann einfach die Seiten und dann, aber egal, das ist wieder eine andere Geschichte. Das ist das erste Extrem, ach, hier habe ich noch eine Bibelstelle sogar. 2. Korinther 2, Vers 11, habe ich vorhin schon zitiert. Können wir mal aufschlagen und lesen. Damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden, denn seine Absichten, seine Pläne, seine Schliche, seine Anschläge sind uns nämlich nicht unbekannt. Wir sind nicht unwissend über die Anschläge, über die Tricks, über die Pläne des Feindes. Wie viele von uns können das sagen? Das ist das eine Extrem. Ignorieren, den gibt's gar nicht, das spielt für mich keine Rolle. Ich bin ja sowieso wiedergeboren, Dämonen haben für mich überhaupt, die spielen für mich überhaupt keine Rolle. Was für ein geistlich tödlicher Trugschluss. Das andere Extrem ist, dass wir das Wirken und das Wesen des Feindes manchmal sogar übertreiben. Dass wir dass wir das Wirken des Teufels so erhöhen, dass es nicht mehr schriftgemäß ist, dass wir ihm eine Autorität zusprechen, die er gar nicht hat. Oder dass wir über manche Bibelstellen, also oft kommt das aus falschen Lehren, wo wir auf einmal Dämonen sehen, da wo gar keine sind. Da ist dann der Punkt für mich erreicht, wo mir der Teufel mal leid tut. Ich ihn am liebsten in die Seelsorge nehmen würde, weil er für alles die Schuld bekommt. Für jede Sünde, für jeden Unfall, für jede Krankheit, für alles kriegt der arme Teufel die Schuld. Und dafür kann der gar nichts dafür. Also ist natürlich ein Spaß. Wir Christen sind sehr schnell herbei, dem Teufel alles in die Schuhe zu schieben. Und das ist das andere Extrem. Es gibt Schriftstellen, die werden falsch interpretiert. Ihr kennt die alle. 2. Timotheus 1, Vers 7. Schlagt es mir bitte mit auf. 2. Schriftstelle wird aus dem Kontext gerissen und daraus werden Lehren gezogen, die eigentlich gar nicht zu finden sind. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht oder Besonnenheit. Das habt ihr bestimmt alle mal gehört, dass aus dieser Schriftstelle gesagt wird, siehst du, Furcht ist immer ein Geist. Angst ist immer dämonisch. Und ich muss euch sagen, ihr Lieben, das stimmt nicht. Der arme Teufel. Für jede Angst kriegt er die Schuld. Hier steht nicht, dass jede Furcht dämonisch ist. Was steht hier? Wenn wir die Verse vorher und nachher lesen, redet Paulus zu seinem geistlichen Sohn, der aufgrund seiner Jugend und aufgrund der Probleme, die er in der Gemeinde hat, oder in den Gemeinden hat, den Timotheus ermutigt, fache an die Gabe, die Gott dir gegeben hat durch die Auflegung meiner Hände. Schäm dich nicht, geh vorwärts und lebe das, was Gott dir gegeben hat. Denn Gott hat dir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit und der Zucht. Gott will nicht, dass du zurückweichst, sondern dass du vorwärts gehst. Es ist überhaupt nicht das Ansinnen von Paulus, hier eine Dämonenlehre zu geben und zu erzählen, dass alle Angst vom Teufel kommt. Es gibt auch sehr gesunde Angst, die uns bewahrt vor Dummheiten. Und Gott sei Dank haben wir diese Angst. Jana hat das erklärt am Freitag, da ist irgendwie ein mandelförmiges Ding in unserem Kopf. Und das Erste, was es macht, wenn man Angst bekommt, ist, dass die Knie weich werden. Und das ist, damit man sich schnell umdrehen kann und die Flucht ergreifen kann. Das waren interessante Hintergrundinformationen. Sowas weiß ich nicht, aber Jana weiß sowas. Halleluja. Es gibt, wenn ich über die Straße gehe und da sind richtig viele Autos und ich muss darüber, dann habe ich Angst davor, dass ich überfahren werde und das ist gut. Da warte ich, gehe ich zur Ampel und warte, dass es grün wird, damit ich sicher rübergehen kann. Nicht jede Angst ist dämonischen Natur. Schon gar nicht die Furcht des Herrn. Ja, aber die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Aha. Aber egal. Auch eine Schriftstelle, die aus dem Kontext gerissen wird. Oder, das kennt ihr bestimmt auch, Markus Kapitel 4, können wir mal aufschlagen? Vers 39. Jesus stillt den Sturm. Und er stand auf und befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Was Jesus hier tut, ist, er spricht zu dem Sturm und er spricht zu dem See und der See und der Sturm gehorchen Jesus. Die Überinterpretation ist davon, Jesus würde zu dem Sturm nicht sprechen, wenn da nicht ein Dämon dahinter wäre. Ein Dämon verursacht diesen Sturm und ein Dämon verursacht die Wellen. Und deswegen gebietet Jesus dem Sturm. Also ich habe die Lehre schon mal gehört, wenn ihr das nicht gehört habt, dann seid gesegnet. Aber das sind Überinterpretationen von Schriftstellen, die uns ein falsches Bild vom Feind vermitteln. Wo wir in eine Übertreibung reinkommen. Oder auch im Markus Evangelium Kapitel 1, Vers 31. Da geht es um die Schwiegermutter von Petrus. Und da heißt es, Und er richtete sie auf und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Und da ist die Schlussfolgerung, weil das Fieber sie verlässt, muss das Fieber dämonisch gewesen sein. So, also merkt ihr, das sind an den Haaren herbeigezogene Sachen. Auch wenn wir das toll finden, Befreiung und so weiter, wir müssen aufpassen, dass wir ein biblisches Bild vom Teufel haben. Weil das ist das echte Bild. Wir dürfen ihn nicht mächtiger machen, als er ist und nicht überall sehen, ihn überall sehen, wo wir ihn gern hätten, weil das für uns die einfachste Antwort ist. Das ist der Feind. Und wir ignorieren, dass auch noch andere Kräfte am Werk sind. Im negativen und in positiven Dingen. Wir ignorieren völlig, dass Gott uns erzieht und dass Gott auch uns negative Dinge passieren lässt. Dass Gott auch negative Dinge verursacht. Entweder in Erziehung oder auch in Gericht. Wir ignorieren völlig, dass wir ein böses Herz haben und einfach, weil wir Sünder sind, sündigen und dass wir dafür die Verantwortung zu tragen haben. Wir können nicht einfach nur dem Feind alles in die Schuhe schieben. Amen. Dankeschön. Halleluja. So, das sind die zwei Extreme. Und zwischen diesen zwei Extremen gibt es einen Weg, einen Mittelweg. Und auf dem versuchen wir uns zu bewegen. Wir wollen nicht ihn völlig ignorieren und sagen, das spielt für uns alles keine Rolle. Und wir wollen aber auch nicht ihn überall sehen, wo er sein könnte, in Kleidung, in Musik oder in Filmen oder sonst irgendwas. Sondern wir wollen schauen, okay, was sagt die Schrift? Es gibt natürlich, und das muss ich fairerweise dazu sagen, es gibt Erfahrungswerte. Wenn man schon ein Stück weit mit dem Herrn gegangen ist und man in dem Befreiungsdienst schon miterlebt hat, gibt es Erfahrungswerte, die einem helfen können, Menschen in Befreiung zu führen. Diese Erfahrungswerte widersprechen sich dann aber nie mit der Heiligen Schrift. Weil die Bibel liefert uns nicht jedes einzelne Detail darüber, was der Teufel macht. Aber wir sollten immer das, was wir lehren und wo wir andere Menschen beraten, das an der Schrift prüfen, ob das wirklich stimmt. Okay? Amen. Bin ich ja jetzt schnell hier durchgekommen durch die Sache. Halleluja. Ja, manchmal tun wir auch natürliche Umstände auf den Feind schieben. Oder einfach, dass Sachen kaputt gehen. Ein Prediger kommt ins Hotelzimmer, die Klimaanlage ist kaputt. That's the warfare. Das ist der geistliche Kampf, in dem wir stehen. Der Teufel hat die Klimaanlage kaputt gemacht. Das ist eine völlige Übertreibung. Der arme Teufel wird jetzt sogar schon für die Klimaanlagen verantwortlich gemacht. Oder der Feind haut in die Technik rein. Nee, das wurde falsch verkabelt. Aber egal. Oder der Computer fährt nicht mehr. Okay, Halleluja. Wir benötigen ein biblisches Bild über den Teufel. Halleluja. Die ganze Schrift von 1. Mose bis Offenbarung spricht vom Teufel. 1. Mose Kapitel 3 wird das erste Mal erwähnt. Das ist die Schlange im Garten Eden. Bis Offenbarung Kapitel 20 oder 21, wo er endgültig in den Feuersee geworfen wird. Wir tun also gut daran, seine Existenz anzuerkennen, sein Wirken anzuerkennen. Und die Bibel gibt sehr deutlich Zeugnis über den Feind. Es gibt zwei Ursprungsgeschichten über den Teufel. Eine in Jesaja Kapitel 14 und eine in Jesaja Kapitel 28. Hesekiel 28, Entschuldigung. Jesaja 14 und Hesekiel 28. Wir sind auf Jesaja 14, wo er auch der Glanzstern genannt wird, was auf Lateinisch bedeutet Luzifer, sind wir intensiv eingegangen in der Predigt letztes Jahr über Stolz und Demut. Wenn du die nicht gehört hast, dann hör sie dir bitte an. Da sind wir da Vers für Vers durchgegangen, was das Herz des Teufels ausmachte. Und heute lesen wir Hesekiel Kapitel 28. Das ist ein Abschnitt aus dem Hesekiel-Buch, in dem, also in diesem ganzen großen Abschnitt geht es darum, dass Hesekiel Prophetien hat für verschiedene Städte und Länder. Und er spricht das Wort des Herrn aus über diese verschiedenen Gebiete. Und Kapitel 28 sticht dabei heraus, denn es ist, wir lesen Vers 2, Menschensohn spricht zu dem Fürsten von Tyrus. Es geht also hier um die Stadt Tyrus und um den Herrscher von Tyrus, eine Stadt am Mittelmeer. Und er prophezeit da Gericht gegen diese Stadt. Und dann verändert sich aber diese Prophetie ganz plötzlich ab Vers 12. Wir erinnern uns, Vers 1 bis 11 ging um den Fürsten von Tyrus. Und jetzt in Vers 12 lesen wir, Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus. Auf einmal ist es nicht mehr der Fürst, sondern der König. Ich lese einfach mal die Schriftstelle bis Vers 17. Und spricht zu ihm, so spricht Gott der Herr. O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden, im Garten Gottes warst du. Mit allerlei Edelstein warst du bedeckt. Mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinem Wesen, in deinem Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich erhoben wegen deiner Schönheit und du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Na, wir lesen noch bis Vers 19. Mit deinen vielen Missetaten durch die Ungerechtigkeiten deines Handels hast du deine Heiligtümer entweiht. Da ließ sich ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte, und ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde, vor den Augen aller, die dich sahen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin. Diese ganzen Verse weisen uns darauf hin, dass es hier nicht mehr um den Fürsten von Tyrus geht, einen zeitlichen Herrscher, sondern dass es um ein anderes Wesen gibt, einen Cherub. Es gibt, die Bibel zeigt uns zwei Arten von Engeln, das eine sind Cherubim und Seraphim. Und ich denke, dass diese feurigen Steine, von denen der Prophet hier auch redet, dass es die Seraphim sind. Das Wort Seraphim bedeutet die Brennenden. Und das sind Engel, die vor dem Thron Gottes stehen, direkt in der Gegenwart Gottes, die über und über mit Augen bedeckt sind und ihn und den Herrn, den Schöpfer, anbeten. Wir lesen davon in Jesaja 6 und in der Offenbarung und in anderen Stellen auch noch. Und dieser Cherub war mitten in diesen feurigen Steinen. Er war mitten vor dem Thron Gottes. Er war einer der herrlichsten, der schönsten, der mächtigsten Engel, die Gott erschaffen hatte. Wir wissen ja, es gibt drei Erzengel. Das ist eine biblische Lehre. Es gibt drei herausstehende Cherubim, das sind die vor dem Thron Gottes sind. Gabriel, der vor dem Thron Gottes ist, Michael und Luzifer. Und Luzifer hat sich abgewandt, dieser schimmernde Cherub. Wie der Gott nennt ihn selber, so spricht Gott der Herr. O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen und so weiter und so weiter. Weil der Teufel seine Weisheit, die er hatte, verdorben hat durch Stolz, hat Gott ihn gerichtet und entfernt von dem Thron Gottes. Er hat ihn auf die Erde geworfen. Jesus sagt dasselbe in Lukas Kapitel 11 und wir lesen auch davon in der Offenbarung in Kapitel 12. Der Satan, Jesus sagt, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Gott hat ihn aus der Mitte, also von seinem Thron entfernt, gerichtet und es heißt, der Schwanz des Drachens, steht in der Offenbarung, zog ein Drittel der Sterne vom Himmel mit sich, als er gefallen ist. Und die meisten Theologen sind sich einig, also es gibt keine genaue Bibelstelle, wo das steht, aber dass ein Drittel der Engel Gottes abgefallen ist von Gott selber, ja, wo sie vorherbestimmt waren, abgefallen ist von Gott selber und mit ihm hinabgeworfen worden sind. In Offenbarung 12 steht ganz eindeutig, dass der Teufel Engel hat, die ihm dienen. Und das sind Dämonen, das sind unsichtbare Geisterwesen, die hier auf dieser Erde leben. Natürlich nicht sichtbar. Und für, also das ist jetzt alles nicht so actionmäßig, aber ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem für das Thema begeistern. Die Schrift spricht von drei Himmeln. Und das sind nicht Himmel, wo Wolken sind, sondern das sind, man könnte sagen, Dimensionen. Die erste Dimension, der erste Himmel, ist die sichtbare Welt. Das, was wir sehen, was wir fühlen, wo wir atmen, wo wir anfassen, wo wir riechen können, alles, was mit unseren fünf Sinnen wahrgenommen wird, das ist der erste Himmel, die sichtbare Welt. Der zweite Himmel ist wie eine Dimension, die mit unserer verwoben ist. Das ist die unsichtbare Welt. Das ist da, wo die Dämonen sind, wo die Engel sind, wo sich all diese Dinge abspielen, von denen wir in der Bibel lesen. Die unsichtbare Welt, das, was der Gehasi gesehen hat. Und dann gibt es den dritten Himmel. Das ist der Ort, wo Paulus hin entrückt wurde und Worte hörte, die kein Mensch aussprechen kann. Direkt vor den Thron Gottes. Das ist außerhalb von Zeit. Das ist die Ewigkeit. Das ist da, wo Gott selbst thront. Er bewohnt ein unzugängliches Licht. So, und diese Dämonen sind auf die Erde geworfen worden, diese Mächte und Gewalten, und sie bewegen sich in unserer Welt. Sie sind an Zeit und Raum gebunden, aber sind trotzdem unsichtbar. Sie befinden sich im zweiten Himmel. Konntet ihr so weit mitkommen? Das klingt alles so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber wenn man die Schrift einfach nur so nimmt, wie sie ist, dann ist das sehr klar. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Er wurde verdorben und auf die Erde herabgeworfen. Ich empfehle dazu, der Gedanke kommt mir gerade, das Buch von Derek Prinz. Der Weg nach oben führt nach unten. Das kann ich mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Da geht er sehr intensiv auf den Fall Satans ein und warum er gestürzt wurde, nämlich wegen seinem Stolz. Okay, lass uns mal Offenbarung Kapitel 12 aufschlagen. Vers 9. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Punkt A. Für die, die mitschreiben. Jetzt geht es um die verschiedenen Namen und die dahinter stehenden Absichten des Teufels. Punkt A. Er ist die alte Schlange. Das heißt nicht, dass er irgendwie alt und knöchig ist und keine Zähne mehr hat, sondern das bedeutet, er ist derselbe Teufel, der Adam und Eva im Garten verführte. Er ist derselbe Teufel, der diesen Anreiz gegeben hatte, den Turmbau von Babel in Gang zu setzen. Er ist derselbe Teufel, der David anreizte, das Herr, das Kriegsherr zählen zu lassen. Es ist derselbe Teufel, der Hiob vor Gott verklagt hat. Es ist derselbe Teufel, der Jesus in der Wüste versucht hat. Es ist derselbe Teufel, der die Fürsten und Pilatus und die Juden angestachelt hat, Jesus zu kreuzigen. Es ist derselbe Teufel, der es Judas Iskariot ins Herz gegeben hat, Jesus zu verraten. Er ist die alte Schlange. Von Ewigkeit her, der Fürst der Finsternis. Ein boshaftes Wesen, nur mit einem Ziel, dass die Menschen, dass so viele Menschen wie möglich sein Schicksal der ewigen Verdammnis teilen müssen. Von 1. Mose bis Offenbarung legt die Schrift ab, ein Zeugnis davon ab, dass wir einen Feind haben und dass er derjenige ist, um den wir uns Sorgen machen müssen. Nicht um die Katholiken, nicht um deinen Nachbarn in erster Linie. Manchmal muss man sich auch um den Sorgen machen. Sondern in allererster Linie ist unser Feind und ist der uns im Weg steht, der Teufel. Er ist die alte Schlange. Punkt B. Er wird hier genannt Teufel und es ist ein griechisches Wort und im Griechischen steht da das Wort Diabolos. Und dieses Wort Diabolos hat verschiedene Bedeutungen und das ist, wir sind bei Punkt B, zum einen der Verleumder. Der Teufel verleumdet. Er erzählt Lügen. Und das nicht in allererster Linie über Menschen, sondern in allererster Linie über Gott. Der Teufel verleumdet Gott. Seit 1. Mose 3 verleumdet er ihn. Er sagt, Gott weiß, dass wenn ihr von der Frucht esst, ihr werdet sein wie Gott. Gott will euch Böses. Gott will, dass ihr nicht so werdet wie er. Gott hat Angst vor euch. Er verleumdet den Herrn der Herrlichkeit. Und das ist einer seiner Hauptaufgaben, den Schöpfer zu diskreditieren und ihn in ein schlechtes Licht zu rücken. Sodass wir anstatt zu ihm hinzurennen, vor ihm weglaufen. Der Feind darf nicht unser Gottesbild bestimmen. Kämpfe darum. Jetzt sagst du vielleicht, ach, das ist da für mich kein Problem. Aber warte mal ab. Wenn eine Krise kommt, wenn eine Herausforderung kommt, wenn wirklich schlimme Sachen passieren, wie du dann denkst. Und dann kommt der Feind nämlich und bringt dir Gedanken. Und siehst du, Gott ist doch nicht gut. Gott meint es nicht gut mit dir. Gott hat dich vergessen. Glaub mir, das ist die Stimme des Teufels. Er verleumdet unseren Herrn. Punkt C. Teufel bedeutet Verkläger. Ankläger. Der Teufel klagt die Heiligen an. So sehen wir das hier. Ja, das ist eine weitere Wortbedeutung von Diabolos. Ja. Das sehen wir gleich im nächsten Vers, in Vers 10, am Ende. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Der Teufel klagt vor Gott die Heiligen an. Es heißt von Hiob, ja, diese Versammlung von göttlichen Wesen, und der Teufel spaziert rein und Gott sagt, hast du meinen Knecht gesehen? Hast du Hiob gesehen? Niemand ist wie er, untadelig in seinem ganzen Wandel. Und dann fängt der Teufel an, ihn zu verklagen. Und er sagt, das macht er nur, weil du den gesegnet hast. Und er klagt Hiob an. Er ist der Verkläger der Brüder. Als David gesündigt hat mit Bathseba und dann den, Uriah hat umbringen lassen und niemand hat davon gewusst, war alles versteckt. Kommt der Prophet zu ihm und sagt, du hast den Feinden Gottes Anlass zur Lästerung gegeben. wie welchen Feinden. Niemand hat davon gewusst. Einer hat davon gewusst. Und David wurde angeklagt vor Gott, vom Feind selber, bis er Buße getan hat und Gott ihm vergeben hat. So, der Feind möchte uns anklagen. Halleluja. Deswegen sagt auch Paulus, wenn wir gemäß der Gottseligkeit wandeln, geben wir den Feinden Gottes keinen Anlass zur Lästerung. Das siehst du im 1. Timotheusbrief, die Witwen sollen so und so leben, damit sie dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Okay. Punkt D. Diabolos bedeutet auch der Durcheinanderbringer. Er bringt alles durcheinander. Das, was von Gott kommt, das, was gut ist, die Ordnung in Gottes, er bringt alles durcheinander. Wir sehen das besonders in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, wie alles das, was normal, was göttlich, was gut ist, was Stabilität bringt, auf allen Gesellschaftsebenen verdreht wird und durcheinander gebracht wird. Der Teufel hasst die Wege und die Ordnung in Gottes. Und er will es verdrehen und kaputt machen und pervertieren und die göttlichen Dinge in ein schlechtes Licht rücken. Der Prophet Jesaja ermahnt Israel, in Jesaja Kapitel 5 ist es, denke ich, und er sagt, wehe euch, die ihr Gutes Böses und Böses gut nennt. Wehe euch, die ihr Unrein rein nennt und Rein unrein. Das ist ein Werk des Teufels, dass die Dinge, die göttlich und heilig sind, verdreht werden in etwas Schlechtes und dass das, was aus der was dämonischen Ursprungs ist, auf einmal als etwas Gutes gesehen wird. Ein Werk des Teufels. Punkt E. Ein Name für den Teufel ist Satan. Das ist hebräisch und bedeutet so viel wie Feind und Widersacher. Und da können wir mal 1. Petrus, das ist meiner Meinung nach der Name, der am besten für ihn passt. 1. Petrus Kapitel 5, die passen natürlich alle gut. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, euer Feind, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er sucht, wen er verschlingen kann. Vers 9, den widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Er sucht, wen er verschlingen kann. Er ist unser Feind, er hat ein Hauptziel und das ist, uns als die Heiligen vom Glauben abzubringen. Uns als die Heiligen mit Sünde zu beschmutzen, uns als diejenigen, die sich zum Herrn Jesus halten, dazu zu bringen, zu lästern und Gott zu verleugnen. Er ist der Feind. Ist es nicht gut zu wissen, wer der wahre Feind ist? Nicht deine Frau, ja, Halleluja. Auch nicht meine Frau ist mein Feind. Danke, Jesus. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Punkt F. Er ist der Versucher. Matthäus Kapitel 4. Vers 3, und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Der Teufel ist der Versucher. Und der Versucher möchte uns versuchen zur Sünde. Er verführt uns zur Sünde. Er verführt uns dazu, genauso wie er es bei Eva im Garten Eden getan hat, weg vom Willen Gottes zu kommen und unsere eigenen Wege zu gehen. Und Er schreckt nicht davor zurück, dafür auch die Verheißungen Gottes für sich in Anspruch zu nehmen. Wenn du der Sohn Gottes bist. Gott hat dir doch gerade gesagt, du bist der Sohn Gottes. Das wusste der Teufel. Jesus war ja 40 Tage in der Wüste. Das Letzte, was er hörte vom Vater, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dann trieb ihn der Heilige Geist in die Wüste. Halleluja. Und um von dem Teufel versucht zu werden. Und der Teufel, und er darf das, der Teufel darf das. Und der Teufel darf auch dich versuchen. Gott lässt es zu, dass du versucht wirst. Aber er lässt es nie zu, dass wir über die Maßen versucht werden. Aus jeder Sünde, aus jeder Versuchung gibt es einen Ausweg, sodass wir Gott nicht die Schuld geben können. So, und er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, und dann später sagt er sogar, es steht doch geschrieben. Er kennt die Bibel, der Teufel, und benutzt die Bibel, gibt uns fromme Entschuldigungen für unsere Sünde. Manchmal wundere ich mich bei Christen, wie was für verrückte Erklärungen sie für ihr Verhalten haben. Gott hat mir gesagt, eigentlich ist das so, aber für mich gilt was anderes. Ach so. Da redet der Versucher. Punkt G. Ach so, ich wollte noch eine Empfehlung geben auf meine eigene Predigt. Ich bin ganz intensiv auf diese ganzen Themen eingegangen, wie es sich mit der Versuchung vom Teufel verhält. In der Predigt das Kreuz und die Begierde des Fleisches. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, könnt ihr euch das anschauen oder anhören. Punkt G. Der Teufel ist ein Menschenmörder. Johannes 8, Vers 44. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen. Ja, das ist dann der nächste Punkt. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Der Teufel ist ein Menschenmörder. Und ich hatte das schon mal erklärt und ich erkläre es gern wieder. Das bedeutet nicht, dass er uns allen den Gar ausmachen will, sodass unsere Pumpe aufhört, also unser Herz aufhört zu schlagen und wir buchstäblich sterben. Nein, er will uns in einen geistlichen Tod hineinbringen. Gott hat gesagt, wenn du von dieser Frucht isst, wirst du sterben. Und genau dahin hat der Feind sie geführt. Adam hat dann noch 900 Jahre gelebt, ja. Langes Leben. Aber er war innerlich tot. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben. Der Feind möchte, dass wir im geistlichen Tod leben. Und wenn du die Leute um dich herum anschaust da draußen, sie leben im geistlichen Tod. Sie haben nicht das Leben Gottes in sich. Der Teufel ist ein Menschenmörder. Oft gibt er uns sogar Dinge, die sich für unseren Körper gut anfühlen und die wir genießen können, um uns abzuhalten, darüber über den Zustand unserer Seele nachzudenken. Weil er uns in diesem Tod halten will. Denn der geistliche Tod bedeutet den ewigen Tod in letztendlicher Konsequenz. Punkt H, dieselbe Schriftstelle, er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Der Teufel hat sich Lüge ausgedacht, der hat das patentiert. Er benutzt Lüge, um zu täuschen, er benutzt Lüge, um Einfluss zu gewinnen. Die einzige Macht, die der Feind über einen wiedergeborenen Christen hat, ist die Macht der Lüge. Er kann nicht kommen und einfach deine Seele rauben. Das funktioniert nicht, weil dir nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Aber wenn du anfängst, auf Lügen zu hören, weil er ist ja auch der Betrüger, der Verführer, dann gibst du ihm quasi mehr Glauben als dem als Gott selbst. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder zurück zu Gott zu gehen, im Gebet, das die Bibel zu lesen, sich zu füllen mit der Wahrheit, um die Lüge von der Wahrheit unterscheiden zu können. Weil die Aussprüche und das Reden des Teufels kommt ja nicht mit einer hässlichen Fratze und so Hörnern und Ziegenbeinchen daher, sondern er kommt als Engel des Lichts. Er verstellt sich, als ob er Gott wäre. Und so auch seine Diener. Und damit sind nicht die Dämonen gemeint, sondern die falschen Apostel, die hinter der Kanzel stehen und Menschen verführen. Wir brauchen die Füllung mit der Wahrheit, dieses vom Wort Gottes leben, jeden Tag, um die Lüge von der Wahrheit unterscheiden zu können. Und Punkt I, 2. Korinther 4, Vers 4, der Teufel ist der Gott dieser Weltzeit. Ich lese mal Vers 3. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Er herrscht in der jetzigen Zeit auf dieser Welt. 1. Johannes Kapitel 5 heißt es, die ganze Welt ist in dem Bösen. Ja, aber doch nicht Dresden. Doch. Leider ist die ganze Welt im Bösen. Und deshalb ist überall da, wo es Christen gibt, die ihrem Glauben ernst meinen, überall da, wo es Gemeinde gibt, die sagt, unser Herr ist Jesus Christus, das ist eine gigantische Provokation für den Feind. Das ist eine Kriegserklärung. Das ist wie, wenn ich nach Frankreich gehen würde, meine Deutschlandfahne in Paris, da vor dem, wie heißt dieser Palast, dieser Élysée-Palast oder so, die da in den Boden rammen würde und sagen, hier ist ab jetzt Deutschland. Das wäre ein Affront für Macron. Es wäre eine Kriegserklärung. Und wenn ich keine Streitmacht hinter mir hätte, wäre das eine sehr dumme Idee. Ist auch so eine dumme Idee. Wir haben das ja jetzt schon zweimal gemacht. Es ist eine Kriegserklärung, wenn ich sage, in einem anderen Reich, hier ist jetzt dieses Reich. Aber genau das ist das, was Gott macht. Genau ist das, was Jesus Christus getan hat. Er sagt, wenn ich durch den Heiligen Geist die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Durch den Heiligen Geist die Dämonen auszutreiben, heißt, die Finsternis verschwindet, es wird gewaltsam vertrieben. Wir werden uns die Schriftstellen wahrscheinlich alle angucken, Matthäus Kapitel 11 oder 12. Der Starke, der den Hof bewacht, wird überwältigt, ihm wird seine Waffenrüstung weggenommen und alles, was ihm gehörte, gehört auf einmal dem Stärkeren. Und der Stärkere ist Jesus Christus. Er kommt, er treibt die Dämonen aus, die Finsternis verschwindet und da, wo vorher Finsternis war, ist auf einmal Licht. Ein neues Reich ist gekommen. Und deshalb betrachtet der Feind jeden, der so etwas tut, jeden, der sagt, mein Leben gehört Jesus Christus, als eine potenzielle Bedrohung. Weil, wie wir wissen, das Reich Gottes hat eine Dynamik, dass es sich ausbreitet, wenn es korrekt verstanden und korrekt gelebt wird. Alles andere ist eine Kopie. Das Reich Gottes breitet sich aus und nimmt ein und einer nach dem anderen wird erleuchtet und das Evangelium erscheint und wieder einer befreit, wieder einer in das Reich Gottes transferiert worden. Was sagt Apostel Paulus? Wir sind verrückt. Von dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Von dem Reich des Teufels in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Vorher waren wir unter der Herrschaft des Teufels. Wir taten seinen Willen. Wir haben seinen Willen ausgeführt. Das ist, was Epheser Kapitel 1 am Ende und 2 am Anfang sagt. Aber jetzt sind wir rausgekommen aus dem Reich der Finsternis und versetzt worden in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Jeder Bekehrte der einmal in der Finsternis war und jetzt ins Licht kommt, wird von der restlichen Finsternisgruppe als Verräter angesehen, als ein Betrüger, als einer, der die Seiten gewechselt hat. Und der Zorn ist groß gegen die Heiligen. Der Zorn des Teufels ist groß gegen die Heiligen. Und er verschwindet nicht, indem wir sagen, ach, das kann sich ein anderer drum kümmern. Das machen die Gebetsprofis. Nein. Es ist so wichtig, die Wirkungen des Teufels zu verstehen, wie er arbeitet, mit Gedanken, mit Lügen, mit Vorurteilen, mit Emotionen. Manchmal haben wir so Tage, und also ich habe sowas schon lange nicht mehr gehabt, preis dem Herrn, das nennt die Bibel einen bösen Tag. Einen bösen Tag. Epheser 6, Vers 12, glaube ich. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr widerstehen und stehen bleiben könnt und am bösen Tag widerstehen könnt. Manchmal gibt es böse Tage, wo der Feind es besonders auf dich abgezielt hat und auf einmal fühlst du so eine Schwere und so eine Decke und da kommt eine Welle von depressiven Gefühlen und du weißt gar nicht, was ist los. Ich habe eigentlich ein schönes Leben, es ist schönes Wetter, ich freue mich an meiner Frau, an meinen Kindern und auf einmal verdunkelt sich alles in deinem Herzen. Glaub mir, das kommt nicht von dir. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast. Bei mir ist schon ein paar Jahre her. Das kommt nicht von dir. Und was der Feind will, boah, habe ich was falsch gemacht? Was habe ich getan? Habe ich irgendeine Sünde begangen, dass Gott sich jetzt zurückgezogen hat? Oder ist irgendwie, habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Oder was ist passiert? Und man verzweifelt sich und dreht sich im Kreis, bis du irgendwann darauf kommst. Es ist ein Angriff des Feindes. Er legt Emotionen auf dich, die nicht von dir kommen, die vom Teufel kommen. Und wir werden uns das anschauen, wie wir mit sowas umgehen. Wir sagen, in dem Namen von Jesus Christus, alle diese Gefühle gehen jetzt weg, alles, was dämonischen Ursprungs ist in meinem Leben, verschwindet jetzt. Ich nehme die Freude, den Frieden, die Gerechtigkeit in dem Heiligen Geist, weil hier in meinem Leben ist das Reich Gottes. Und auf einmal, du kannst wieder atmen, die Decke verschwindet. Und du weißt, na klar. Träume. Oh, ich hatte heute Nacht so einen schlimmen Traum. Auch wenn jetzt die anderen Geschwister wissen, wie sündig ich bin, was ich da für einen schlimmen Traum hatte. Denk doch nicht, dass alle Träume, die du träumst, von dir kommen. Es gibt Träume, die kommen von Gott. Es gibt Träume, die kommen aus deiner Psyche. Und es gibt Träume, die kommen vom Feind. Wenn du dann aufwachst und denkst, was war das? Sag nicht, oh, wie schlimm bin ich, oh, was ich für Träume und so pervers und so schlimm und so grausam. Und sag im Namen Jesu, alles, was in der Nacht zu mir gekommen ist, alles, jeder Feind, der versucht hat, in meine Seele einzudringen, im Namen Jesu, ich weise dich zurück. In mir wohnt der Heilige Geist und er regiert in mir. Und dann ist die Sache erledigt. Wir brauchen da auch manchmal ein bisschen Training und ein bisschen praktische Anleitung. Und ich freue mich richtig, das zu machen. Felix hat gesagt, die Predigtreihe darf nicht so lange dauern, aber mal sehen. Halleluja. Danke, Jesus. Okay, lass uns zum Abschluss noch den ersten Johannesbrief aufschlagen. Ich denke, es ist Kapitel 3 und da lesen wir Vers 8 und dann beten wir noch gemeinsam. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Lass uns mal aufstehen. Halleluja. Vater, wir danken dir für diese Offenbarung von Jesus Christus. Herr, wir wollen das nicht. Wir wollen diesen weichgezeichneten Waschlappen, Jesus, wollen wir an den Nagel hängen. Und Vater, wir bitten dich für eine göttliche Vision von einem Christus, von einem Sohn Gottes, der erschienen ist, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und Herr, wir wollen ihn nicht nur sehen als den, der sie zerstört, sondern wir wollen uns sehen als seine Nachfolger, die Werke des Teufels genauso zerstören sollen, die Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, um so zu widerstehen und standfest zu bleiben. Halleluja. Vater, ich danke dir für Christus, der die Macht des Teufels am Kreuz gebrochen hat. Und ich danke dir, dass da jetzt ein Ausweg ist für jeden, der den Namen des Herrn anruft, dass es da einen Ausweg gibt, dass es Stärke gibt, dass es geistliche Stärke gibt, die unser Herz stark macht, dass es geistlichen klaren Blick gibt, dass wir erkennen können, was kommt vom Feind, was nicht, dass wir die Geister unterscheiden können. Vater, ich danke dir, dass du uns alles gegeben hast, was wir dafür brauchen. Und Herr, wir räumen jetzt im Namen Jesu auf mit allen Bildern vom Feind, die uns ein übermächtiges Bild malen oder so ein mystisches, so unverständlich und wer weiß, was der macht. Im Namen Jesu, wir wollen das nicht mehr. Wir lassen unser Teufelsbild nicht mehr vom Teufel selbst definieren, von seinen Lügen, sondern wir rufen aus, dass die Wahrheit Gottes jetzt in unsere Gemeinde hineinkommt, dass wir einen klaren Blick auf die Schrift bekommen, dass wir eine klare Geistesunterscheidung bekommen, was die Schliche und die Pläne des Teufels sind. Halleluja, wir danken dir, Herr, dass du uns den Sieg gegeben hast und dass du uns dazu aufforderst, in deinem Sieg zu wandeln. Herr, wir bitten dich, dass wir da dranbleiben können, dass wir dich sehen als den Christus, der den Teufel besiegt. Und Herr, wir sehen jetzt schon das Ende, wo wir stehen. Eine Heeresmacht im Himmel. Christus auf einem weißen Pferd. Sein Name ist das Wort Gottes. Sein Gewand ist im Blut getaucht. Und er tritt die Kälter des Zornes Gottes. Und er zertritt jeden Feind. Er zertritt jeden Feind. Und diesen Antichristen, das Tier und der Drache, werden lebendig in den Feuersee geworfen. Herr, wir danken dir für diesen Triumph, für diesen Sieg, der festgeschrieben ist, der kommen wird. Und wir danken dir, Herr, dass du uns Macht gegeben hast, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Wir bitten dich, dass du uns anreizt dazu, das Feld nicht mehr dem Feind zu überlassen. Sei es das Feld unserer Emotionen, das Feld unserer Gedanken, das Feld unseres Herzens, das Feld in unserer Gemeinde, in unserem Hauskreis, in unseren Kindern, in unseren Verwandten, in den Menschen, die wir kennen. Vater, wir danken dir, dass du uns Waffen gegeben hast zu kämpfen. Halleluja. Herr, wir bitten dich, dass du das alles ordnest und sortierst und dass du uns weiter in alle Wahrheit hineinführst. Im Namen von Jesus Christus. Amen.